Hast du neue Karten da hinten stehen? Magazine?
Nee, eigentlich
Nee. Habe
ich die schon die ganze Zeit stehen, aber man sieht es halt jetzt, weil ich die Beleuchtung nochmal einen Ticken
Ah, du
adjustiert
alter
habe.
Fuchs, ey. Du hast das Licht-Setup angepasst
Die
etwas.
stetige Weiterentwicklung meines Streaming-Setups.
Sehr gut, sehr gut.
Ich bin auch kurz davor, wieder alles umzuwerfen, tatsächlich, hinten.
Und dann was zu machen?
Also ich finde schon, dieses Kartending ist natürlich cool. So will ich natürlich auch beibehalten hinten als Hintergrund. Aber die Magazine sollen eigentlich noch mal woanders hinwandern. Und ich überlege tatsächlich, hinten die Wand wirklich mehr auszureizen. Dann aber auch noch mal mit einem signierten Baseballschläger, ein paar signierten Baseballs, vielleicht signierte Mini-Helme. Also so ein bisschen das, was du halt hinten hast in der Vielfältigkeit.
Vielfältigkeit, glaube ich.
Nevermind.
Ja.
Ja, genau so. Weil das ist jetzt hinten schon sehr gedrungen und ich habe aber nicht mehr die Chance, nach links und nach rechts zu gehen. Dann würde ich halt quasi an die Lampen stoßen. Das verzerrt ja immer in der Kamera so ein bisschen. Das ist ja dann doch alles gar nicht so weit auseinander da hinten.
Aber da
Muss
muss
man
der
gucken.
Partner Rotoray ja noch passendes Zubehör für Baseballschläger und was es da alles
Du,
so gibt.
ich habe mit Enno gestern gesprochen. Die haben 52 neue Produkte in der Pipeline.
Sehr gut. Wir sind schon
Ich
live.
bin.
Darfst du auch sagen, was?
Ich hätte das mit der Pipeline wahrscheinlich auch gar nicht sagen dürfen, aber da muss jetzt auch einfach Enno mal durch. Ich habe nämlich gestern mit Enno besprochen, dass sie zum Collectors Day kommen werden.
Wann ist denn der
Das
Collector's
heißt,
Day?
wir am 22. August, lieber Markus, und ich hoffe, den hast du in deinem Kalender rot angemarkert.
Natürlich. Ich wollte nur, dass das nochmal alle hören hier draußen im Podcast.
Die kommen am 22.8. und bringen dann das Lasergerät wieder mit. Ihr wisst, was das heißt. Collector's Day, Exclusive,
Tätowieren,
Laser,
Leute, könnt ihr schon
Brazilian
mit?
Waxing, alles von André. Und natürlich Vorbestellungen mit HCC5. Und dann kann man die ganzen Sachen da am Samstag einfach mitnehmen.
Sehr
Und
gut.
vielleicht gibt es ja schon das ein oder andere neue Produkt, was dann vorgestellt wird, inoffiziell.
Oh, das kann sich also auf vielerlei Hinsicht lohnen, der Collector's Day. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich zähle schon die Tage. Es ist auch so mein nächster Anker. Düsseldorfer Card Show,
Meine
ist die
auch.
vorher? Nee, die ist danach, ne? Die ist danach
Die ist
eben.
danach tatsächlich. Also, wir haben uns ja bewusst den August ausgesucht. Also zum einen wären wir ansonsten Ende November gelandet. Und ich habe aus dem letzten Jahr gelernt, da war das so mit minus 10 Grad und einem Alex, der dann panisch Leute gefragt hat, ob sie Enteiser mit dabei haben und Frostschutzmittel, weil irgendwie mein Panzer vereist war. Haben wir gesagt, wir machen es dann im August und dann war auch nicht mehr so viel übrig, weil fairerweise wird da auch Fußball gespielt, Frauen- und Männerfußball und da ist das Vereinsheim ab der Woche danach halt komplett durchgebucht und das ist auch vollkommen in Ordnung so und deswegen ist es dann der 22. August geworden. Was aber auch ganz cool ist, weil dann können wir grillen. Das finde ich immer ganz attraktiv.
Ja, an der Stelle dann nochmal Grüße an Flo. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr darauf.
Kuss geht auf deine Glatze, Flo.
Ja, es ist wieder das Hobby-Podcast. Diesmal mal wieder ohne Gast. Wir hatten jetzt, glaube ich, zwei Folgen mit Gast. Vor allen Dingen die letzte. Also eigentlich kommt jede Folge tatsächlich gut an. Also ich habe höre bisher wenig oder bis gar keine Kritik, wo wir uns auch natürlich drüber freuen, über Kritik. Konstruktive Kritik, wohlgemerkt. Aber der letzte Podcast, Charlie, da haben mir schon ein paar geschrieben. Irgendwie, das war ganz geil. Charlie ist natürlich auch so ein Typ, der einfach geradeaus ist. Habe ich ja, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, der einfach sagt, was er denkt. Und ich glaube, das kommt gut an. Aber heute sind wir alleine und haben uns auch wieder so zwei, drei Themen rausgesucht, über die wir ein bisschen tiefer quatschen können als in so einem Hobby-Talk an einem Dienstag.
Das ist es halt, weil der Dienstag ist ja die News- und Neuigkeiten-Sendung von uns. Und da haben wir zwar schon sehr oft, glaube ich, Bock, auch in die Tiefe zu gehen, aber das wäre einfach unfair, weil wir respektieren, dass da nicht jeder unbedingt Lust drauf hat. Und die Leute wollen halt auch dennoch die News haben. Von daher haben wir gesagt, wir brauchen heute mal keinen Gast. Der nächste Gast ist natürlich schon in den Startlöchern, das ist natürlich klar. Ich glaube, wir haben Dienstag auch einen Gast, ne?
Oh
Du
ja,
hast.
ich habe Sebi eingeladen.
Wir haben Sebi am Dienstag wieder mit dabei. Da gibt es vielleicht wieder ein paar Neuigkeiten zur Card Madness. Da wird nämlich gerade ordentlich gekocht, was ich so mitkriege.
Ja, deswegen, also genau, ich habe ihn einmal deswegen eingeladen, um ein bisschen noch Insights zu hören für euch. Aber weil es ihm ja, glaube ich, auch, wollte ja eigentlich letzten Dienstag dabei sein und hat dann irgendwie gesagt, er schafft es nicht. Und ich dachte, das mal in der Dreierkonstellation haben wir das auch im Hobby Talk noch nicht so oft gehabt. Deswegen, ja, Sebi ist dabei. Und aber was ich auch nochmal loswerden wollte, wenn ihr einen Gast habt oder ihr selber ein potenzieller Gast seid, freuen wir uns natürlich sehr, sehr über Nachrichten. Also das heißt auch nicht, dass man irgendwie schon 35 Jahre im Sammeln, dass man die besten Karten, teuersten Karten haben muss. Es ist eher die Geschichten, die hervorstechen sollen. Und dass man so ein bisschen reden kann im Podcast. Das hilft auf jeden Fall. Aber da würden wir uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere jemand kennt oder selber Bock hat, in das Hobby-Podcast mal so seine Sammlerstory zu erzählen, schreibt uns einfach mal, Alex oder mir.
So bin ich ja damals auch hier in die Abo-Falle gerutscht. Markus hat auch einen Aufruf gestartet, ich habe geschrieben, er hat mich ignoriert, dann nochmal geschrieben und jetzt bin ich quasi da, seit anderthalb Jahren wohne ich jetzt hier.
Stimmt, aber da war der Aufruf ja nicht Gast im das Hobby, oder? Der Aufruf war, ich suche einen
Co-Host. Du hast schon gesagt, dass wenn jemand mal mit dabei sein möchte, einmalig, kann man sich bei dir melden. Stimmt. Und ich habe natürlich von vornherein gesagt, einmalig auf gar keinen Fall, oder? Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ja? Und dann gab's Frühstück. Na, Spaß. Aber wir haben, glaube ich, heute ein paar coole Themen mit dabei. Magst du vielleicht mal reinstarten, weil wenn es so in die Themenauswahl geht und lyrische Verantwortung, hat da Markus immer die Cappy auf. Ich quatsche einfach nur mein dummes Zeug.
Ja, tatsächlich habe ich mal so ein bisschen geguckt, was so die letzten Wochen und Monate besonders wir besprochen am Dienstags. Also was eigentlich so die größten Gesprächspunkte gibt, die sich ja teilweise auch dann von Woche zu Woche wiederholen. Und ein großes Thema unter anderem ist das Thema Vertrauen im Hobby. Warum Vertrauen? Wir hatten Themen wie diverse Fakes, die aufgetaucht sind auf diversen Plattformen, asiatischen, wo wir auch irgendwie gefühlt täglich mir jemand was zuschickt und mich fragt, ist das echt, ist das nicht echt? Wir hatten den PSA-Report. PSA hat ja so das erste Mal, glaube ich, so einen transparenten Report rausgespielt, wie viele Fakes sie eigentlich auffangen, wie gut sie eigentlich ihren Job machen, was das betrifft, was ja auch super spannend war. Und ich bin gerade so ein bisschen auch mich sonst mit dem Thema so ein bisschen am Beschäftigen, dazu dann irgendwann mal später mehr. Und ist dann schon ein Thema, was uns beschäftigt, gerade, glaube ich, neue Sammler, aber auch bestehende Sammler, schon auch etwas unsicher machen kann. Wie ist das bei dir, lieber Alex? Du bist da safe, du fühlst dich ganz sicher, du weißt, was zu tun ist, oder hast du selbst du auch da das ein oder andere Mal, den Moment?
Also ich muss sagen, also grundlegend, wenn ich Deals habe, bei denen ich kaufe ich eigentlich nur bei Leuten, die ich irgendwie kenne oder von denen ich weiß, also über diese Instagram-Sales, jetzt mal so eBay ein bisschen außen vor, da gibt's andere Kontrollmechanismen, eBay, PayPal hast du nicht gesehen, auch da können Sachen falsch laufen, aber ich glaube, da, wo der Mensch an sich sehr in der Verantwortung ja drin ist, sind ja diese Story-Sales oder privat über Facebook und hast du nicht gesehen. Und da kaufe ich tendenziell doch eher lieber bei Leuten, die ich kenne oder von denen ich einfach weiß, dass die gute Dealpartner sind. Ne? Also die Karte kommt dann, die wird vernünftig eingepackt, ich muss mir da keine Gedanken machen. Das präferiere ich dann schon. Da mache ich schon so ein bisschen auch meine Research oder frag mal bei uns im HCC nach, kennt den einer, ne? Und dann gibt es ja auch mal selbst ja auch ein Feedback, ne, dass es eine gute Person ist. Trotzdem zum Thema Vertrauen habe ich jetzt sehr aktuellen Fall, bei dem ich persönlich von jemandem enttäuscht bin. Das klingt jetzt so sehr, sehr hart, aber ich würde das trotzdem einfach gerne erzählen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ich finde das immer so ein bisschen blöd. Der hat mich wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr belagert wegen einer Karte, aber nett. Ne? Hat immer mal geschrieben und meinte immer, wenn ich in der Story hatte oder die wurde gezeigt in einem Stream oder Video, immer gesagt, ja, ich bin Riesenfan, es wäre meine Traumkarte, ich will die unbedingt haben. Wenn du die mal abgeben willst, komm, wie sieht's aus? Und dann, nach diesem halben, dreiviertel Jahr, hat er mir nochmal geschrieben und ich dachte mir dann, boah, weißt du was, warum eigentlich nicht? Ne? Das war gerade so die Phase, die hatten wir auch mal thematisiert, wo ich ohnehin meinen Koffer so ein bisschen ausgemistet habe. Und das war schon so eine Karte, die auf der Kippe stand, ne? Weil ich fand die mega schön, super selten, Inscription hast du nicht gesehen. Also es war rundum eine Karte, die auch gut in meinen Koffer passt und von der ich mich eigentlich nicht trennen wollte. Aber ich habe mir gedacht, und ich glaube sogar, dass ich den Deal auch erzählt habe im Podcast, dass ich gesagt habe, pass auf, der hat so Bock auf die Karte und der ist so ein Hardliner-Fan und er war jetzt über ein Dreivierteljahr super höflich, super freundlich, hat mich immer gefragt.
Kanntest du weißt persönlich du die Person oder nur ja, über Internet?
Ja. Ah, okay. Nee, persönlich. Ja. Ich so, ganz ehrlich, komm, kannst du haben. Das will ich dafür dann auch monetär haben, alles gut. Und dann haben wir einen Deal gemacht. Und dann habe ich dann jetzt vor einer Woche gesehen, dass die Karte verkauft worden ist. Und ja, Einschub, es ist nicht mehr meine Karte, sie ist nicht in meinem Eigentum und ich habe auch keinen Anspruch, da irgendwelche, um was zu claimen oder zu sagen, du musst mich vorher fragen, das ist ja Quatsch. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist dann seine Karte, darf damit machen, was er will. Aber ich fand es halt moralisch einfach schade, dass dann die Karte verkauft worden ist für irgendeinen austauschbaren Pokémon-Prügel. Und das fand ich einfach sehr, sehr schade, to be honest. So, und ich würdige, dass, wenn er die gekauft hat, die ist bei ihm, er darf mit der Karte ja machen, was er will. Der kann die in den Garten legen, der kann die in die Waschmaschine schmeißen, der kann die im Koffer halten. Aber das war ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich ein bisschen enttäuscht war von der Person, weil ich mir dann dachte, dann hätte ich sie lieber in meinem Koffer behalten. Und dann bist du wieder bei diesem Thema Vertrauen. Dann habe ich mich auch hinterfragt, hat er mich jetzt irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie vollgequatscht mit irgendwelchen Sachen, die vielleicht gar nicht stimmen, weil er die Karte einfach nur mal kurzzeitig haben wollte. Und das hat mich wieder so ein bisschen zurückgeworfen bei diesem ganzen Thema, was ja auch immer wieder aufkommt, dass Karten günstiger verkauft werden, wenn einer sagt, dass es eine PC-Karte ist und 48 Stunden später ist die im Story-Sale drin. Und auch da vertrete ich eigentlich immer die Meinung, wenn du die gekauft hast, dann hast du keine Ansprüche mehr. Und das ist auch in Ordnung. Aber trotzdem darf ich dann genauso, wie ich da keine Ansprüche habe, auch sagen, dass ich enttäuscht bin. Das darf ich, glaube ich, genauso tun. Und habe ich der Person auch mitgeteilt. Wurde nicht drauf eingegangen.
Okay. Ignoriert, sozusagen? Oder?
Nö, das Thema wird irgendwie gewechselt. Aber
okay.
Also, ich fand es schade.
Verstehe ich tatsächlich sehr gut. Ging mir jetzt tatsächlich bisher nicht so, aber da ist mir jetzt gerade Charlies Sätze im Korb vom letzten Podcast, wo er sagt, am Ende irgendwie, wenn es eine andere Karte gibt, irgendwie, die besser ist als die, die jetzt in die PC passt, dann soll jeder so machen, wie er denkt. Ich verstehe aber den Punkt, den du sagst, dass du die Person ja über mehrere Zeitraum gesagt hat, hier, ich will unbedingt die Karte, passt in meine Sammlung. Und nach einer kurzen Zeit, zumindest habe ich jetzt so verstanden, dass das nicht langer Zeitraum war, wechselt die gegen eine Pokémon-Karte, die vielleicht auch in die PC geht, weiß ich nicht, hoffentlich. Ja,
aber ich verstehe. Da bist du wieder bei dem Thema, genau, da bist du ja ein Stück weit bei dem Thema, wie ersetzbar ist die Karte. Also seid mir nicht böse, eine Pokémon-Karte, die haben Pop-Counts, keine Ahnung, also die haben mehr, Pop-Count ist höher als Einwohner im Saarland, so. Aber die Karte, die ich da verkauft habe, die gibt's in der Form halt super, super selten. Und das hat mich halt dann geärgert, weil, jetzt nicht falsch verstehen, ich war jetzt nicht auf die Kohle angewiesen. Ich habe das einfach gemacht, um jemanden eine Freude von Herzen zu tun. Und ich habe es ihm noch geschrieben damals. Du bist die einzige Person, der ich die Karte geben würde, weil ich der festen Überzeugung bin, dass sie bei dir besser hinpasst als gerade in meinen Koffer. Und wie gesagt, da, vielleicht bin ich eine Diva. Ihr könnt ja auch mal mir in die Kommentare schreiben oder mir eine DM schreiben, wie ihr das seht. Also auch mal wirklich offen auch die Frage an euch. Wie seht ihr das? Weil ich bin ja jetzt schon auch gekränkt ein Stück weit.
Ja, nee, verstehe ich. Ich wäre das, glaube ich, auch tatsächlich. Also vor allen Dingen mit der Background-Story, ne? Alles andere, das wäre was anderes, zu sagen, hier hast du eine Karte, mach damit, was du willst. Da steht nicht diese ganze Story dahinter, dann ist das nochmal was anderes. Aber mit dem Prozess, sage ich mal, verstehe ich das sehr, sehr gut. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass Alex eine Diva ist oder nicht. Oder ob er da genauso auch eine Diva wird oder nicht.
Aber zum Thema Vertrauen, jetzt mal an dich. Wie ist das bei dir?
Ich hatte bisher, also wir kommen so ein bisschen von diesem Vertrauen, was Kaufen von Karten betrifft, zu Personen. Das ist für mich nochmal ein Unterschied. Ne? Also da, ich kam ja von dem Thema PSA-Report, Fakes und so weiter. Was du jetzt ja so ein bisschen angesprochen hast, ist eher das Vertrauen in meinen Trade-Partner, Verkaufspartner, Tauschpartner. Was das betrifft, da bin ich eigentlich bisher immer easy gewesen und gab nie so Probleme. Also da gab es nichts Negatives zu sagen, ehrlicherweise. Um nochmal den Bogen zurückzubekommen zu Vertrauen im Hobby generell, das hat schon bei mir was bewirkt. Also ich weiß nicht, wir hatten ja auch drüber berichtet, über diesen Mr. Man Cave-Fall, Brett Lemieux, der sich ja dann auch Suizid gemacht hat, ne, weil er gesagt hat, das war der größte Memorabilia-Fake-Ring anscheinend. Und so, das läuft ja noch alles, also noch gar nicht ganz klar, wie weit und wie groß das Ganze ist. FBI ist da mit drin und so. Das hat schon was gemacht, weil da ja auch diverse Hologramme gefaked worden sind, Koas und so weiter und so fort. Dann diese ständigen Fakes, die, wo du dir geschickt bekommst, dass du bei Temu, Alibaba irgendwelche Karten, jetzt glaube ich letzte Woche wieder jemand in der Gruppe geschrieben mit, und die sehen echt krass aus. Also da, sicherlich, wenn du da 3-4 Mal drauf im Auge wirfst oder vielleicht ein bisschen länger drin bist und da grundsätzlich erstmal misstrauisch auch bist, dann siehst du sowas sicherlich. Aber wenn du erstmal nicht misstrauisch bist und einfach, dann ist es einfach gut gefaked so. Und das macht schon was mit mir tatsächlich. Also es hat jetzt keine Auswirkung tatsächlich. Also ich würde behaupten, ja, in dem Sinne hat es Auswirkungen. Ich gucke mir vielleicht 2-3 Karten ein bisschen genauer an. Das auf jeden Fall. Aber sonst würde ich einfach vor allen Dingen auch deswegen das Thema, was wir jetzt heute mit reinnehmen, allen, weil wir auch viele ja neue dabei haben, vielleicht noch nicht so erfahrene Hörer dabei haben, dass einfach wichtig ist, das immer wieder zu anzusprechen, weil sowas fällt ja dann öfter mal auch wieder, okay, wir sind es jetzt gewohnt, ist halt Teil von dem Hobby, was ja schlimm genug ist, immer mal wieder anzusprechen, weil es, wenn keiner mehr drüber spricht, dann ist das so. Ja, und ist es bei dir Vertrauen, jetzt unabhängig von Personen im Hobby, ist das unverändert? Also vielleicht noch ergänzend, Grading, haben wir ja auch erfahren, schützt nicht immer. Ne? Also das ist natürlich ein weiterer Faktor, der hilft. Das sagst du ja auch immer wieder, ich würde bestimmte Karten nur gegradet kaufen. Aber auch da haben wir nicht den 100%igen Schutz manchmal. Auch da gibt es Fälle, wo Fakes auch mal gegradet worden sind, was ja selten ist, aber passiert. Macht das was mit dir generell oder bist du davon unberührt?
Also ich glaube, ich gucke schon sehr, sehr genau hin, wenn ich halt diese Karten kaufe, auch in dieser Preisregion, in der ich ja dann schon gelegentlich auch mal unterwegs bin. Und wie gesagt, da kaufe ich wirklich Karten nur gegradet. Ne? Und ja, du hast, glaube ich, nie da die 1000%ige Sicherheit. Und dann gibt es immer mal Leute, die das Fass aufmachen. Ja, 10% aller 86, die gegradet worden sind bei PSA, die sind eh fake. Aber ich meine, das sind natürlich so Sachen für mich. Du kannst nicht alles kontrollieren. Und ich glaube, man hat auch so einen gewissen Risikoappetit, wie man so schön sagt im Fachjargon. Und da muss man, glaube ich, für sich einfach entscheiden. Diese Karten kaufe ich nur von etablierten Grading-Unternehmen. Ich würde noch nicht mal den Move machen. Das machen ja auch einige. Diese japanische Grading-Firma BGA, glaube ich, die sieht man auch manchmal auch in den USA. Das muss auch nichts Schlechtes sein. Die Grades scheinen auch immer sehr, sehr plausibel zu sein. Und ich will auch keinem zu nahe treten, weiß Gott nicht. Aber noch nicht mal das würde ich dann tun, weil ich dann sage, okay, pass auf, um jetzt dann vielleicht da $300 zu sparen, gehe ich ja nicht $3000 ins Risiko. Ne, zum Thema Risikoappetit, also was ist dir halt wert? Und was ich auch herausgefunden habe, und das hatten wir damals ja auch gehabt, vielleicht erinnerst du dich mit der Lamine Jamal, diesem Diebstahl auf eBay Kleinanzeigen und hast du nicht gesehen, wenn ein Deal zu günstig erscheint, ist es meistens nicht ganz sauber, weil dafür ist einfach die Welt zu weit und dieses Märchen von ich habe hier die Karte von meinem Vater geschenkt bekommen und ich weiß nicht, was die wert ist. Also in Zeiten von Internet und Facebook und Instagram, glaubt's mir, du findest den Wert einer Karte relativ einfach raus. Mhm. Ja, und ich glaube, so diese notorische Jagd nach dem nächsten krasseren Schnäppchen ist auch nicht ganz ungefährlich. Also deswegen, das ist so ein bisschen mein Sicherheitsmechanismus.
Weißt du, was ich gefährlich halte? Du brauchst halt auch da ein großes Vertrauen erstmal, was ja kein Geheimnis ist. PSA baut gerade ohne Ende Mitarbeiter auf, auch in Deutschland und international, ja, mit 200 Millionen investiert. Das heißt, es gibt viele neue Leute, die hoffentlich eine gute Ausbildung bekommen, auch was das betrifft. Ne? Oder vielleicht wandern Karten dort, den genauen Prozess ist ja auch nicht 100% transparent, aber da gibt's ja dann auch bestimmt Leute, die vielleicht nochmal den Check für Fakes machen, bevor sie zum Grading, zu dem Grading-Spezialisten kommen und so weiter und so fort. Aber auch das hat vielleicht einen Einfluss. Ne? Sind immer mehr Fakes gefühlt, die auftauchen und aber auch eine große Personen Qualität, sag ich mal, die erst nachkommen muss, die Vielleicht gibt es da nur nicht so viele, die das erkennen können, was Fakes und was nicht Fakes sind. Oder du auch erstmal ausbilden musst, dass sie das können. Das halte ich für so noch ein unbekanntes Risiko. Weißt du, was ich meine?
Ja, also da gibt es ja keine offiziellen Statements zu, deswegen ist jetzt das auch alles ein bisschen Hörensagen, aber ich meine mal gehört und gelesen zu haben, dass es bei PSA auch Wertgrenzen gibt, bis zu welcher Grenze man wie was graden darf, mit welcher Grading-Erfahrung, und gewisse Karten werden, auch wenn sie hier abgegeben werden, straight in die USA geschickt. Auch wenn es darum geht, nochmal In-Person-Autogramme zu authentifizieren oder Vintage-Karten, also das ist dann schon, die werden auch intern ihre Mechanismen haben und die Prozesse aufgesetzt. Ne? Da wird es auch Vintage-Experten geben. Also da mache ich mir jetzt nicht so Gedanken, auch wenn es, glaube ich, gerade so ein bisschen on vogue ist, alle Grading-Unternehmen so zu hinterfragen. Da bin ich immer von überzeugt, ja, also hinterfragen ist wichtig, das tun wir auch, aber man muss auch ab einem gewissen Maß auch einfach mal loslassen, weil du hast keine hundertprozentige Sicherheit. So, das ist, glaube ich, auch einfach Teil der ganzen Veranstaltung. Ja. Was ich zum Beispiel schon mache, ist, das kann aber auch quatschig sein, bei PSA gegradeten Karten, dass ich schon eine Art Fotomatch mache, weil es kam jetzt immer mal wieder vor, dass dann Slabs aufgecrackt worden sind und man hat dann oben quasi, ich sag mal, das Etikett von der echten Karte reingepackt, aber eine Fake-Karte. Ne? Bei PSA ist das Gute, ihr könnt da ja hochauflösend die Bilder komplett reinzoomen und sucht euch einfach ein Merkmal, was ihr dann auf der PSA-Homepage seht bei der Karte, und versucht das dann in der Karte wiederzufinden, die auf eBay vielleicht steht. Mhm. Ob das jetzt Mastermind-Move ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das mache ich schon, weil Karten haben immer sehr individuelle Merkmale drauf. Ne? Das kann irgendwie ein Printfehler sein, das kann ein Whitening sein, wie auch immer. Ne? Guckt es euch an und gleicht das immer auch ab mit der Karte, die ihr auf eBay dann vielleicht seht, um einfach sicher zu gehen, dass das, sag mal, das Grading-Etikett auch zu der Karte passt, die da im Slab drin ist.
Ja, ja, guter Tipp. Ein Ding, um dann gleich vielleicht zum nächsten Thema zu kommen, was mir auch die letzten jetzt zwei, drei Fälle davon erfahren, weil du das vorhin in Personen ja auch gesagt hattest, dass einfach Personen, die auch Karten verkaufen, die vielleicht selber gar nicht wissen, dass das Fakes sind. Ne? Also auch das kam schon vor dass ja, Leute irgendwie im Instagram Karten verkauft haben oder auf Cardshows, einfach fest davon ausging, das sind echte Karten, dementsprechend auch zu dem Preis anbieten, wie es halt ein echter Wert ist von dieser Karte. Oder mit Glück konnte man das auch günstiger ergattern. Aber die Käufer dann im Nachhinein so gesagt haben, irgendwas stimmt nicht mit der Karte, oder wurden darauf hingewiesen. Also auch da ist immer wichtig, finde ich, zu sagen, es ist nicht immer der dir die Karte verkauft, bewusst ein, sag ich mal in Anführungszeichen, Betrüger, sondern manchmal ist es einfach Unwissenheit. Also da, das ist natürlich erstmal ein Balanceakt, den man da geben muss, Vertrauen, auch da wieder logischerweise, aber es gibt tatsächlich auch Fälle, wo die Verkäufer einfach nicht wissen, dass es Fakes sind, die sie da verkaufen.
Ja, und ich glaube, das ist aber auch ganz, ganz wichtig, also ohne den Jungs jetzt nahe treten zu wollen, das ist jetzt keine Berufsausbildung, die ein Studium voraussetzt, Einzelkartenhändler zu sein, ne? Und da gibt's auch welche, die sind super akribisch da unterwegs, und dann gibt's welche, die halt wirklich einfach alles einfach ankaufen und verkaufen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und wir werden es, glaube ich, aber auch so sehen, diese Spezialisierung, die wir in den Staaten haben, wird auch irgendwann hier eintreten. Also gerade ist es so irgendwie, alle machen so alles oder konzentrieren sich dann auf Sportarten. In den Staaten gibt es ja schon so die Hardliner, die nur Vintage machen, Vintage Non-Sport, Vintage Sport. Die wissen ja aber auch alles über diese Karten. Also dem musst du nichts erzählen. Und wir sind aber hier in Europa, in Deutschland locker 50 Jahre zurück, 30 Jahre, was das angeht. In Sachen Heritage, ne? So Legacy, Bildung, Wissen weitergeben, vom Vater lernen. Und das ist ja auch gar kein Vorwurf, aber ein Fakt, mit dem wir uns halt beschäftigen müssen. Und deswegen immer die Empfehlung, connectet euch im Hobby, ne? Also geht irgendwie in WhatsApp-Gruppen rein, kommt in HCC-Werbung an dieser Stelle. Aber seid nett. Bedingung ist, Aufnahme, mindestens 3 Leute aus dem HCC kennen euch und würden mit euch jederzeit ein Bier trinken gehen. Das ist die Bedingung. Sind schon mal Leute dran gescheitert, habe ich gehört. Aber connectet euch, weil da sind ganz viele Menschen, die ganz, ganz viel Wissen haben. Auch dieses ganze Themengebiet 90er, Inserts, MJ, Kobis. Ey, da kannst du dich wirklich, da kannst du Doktorarbeiten drüber schreiben. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Und Wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, Wissen ist wirklich key. Mit Wissen könnt ihr geile Deals machen, ihr könnt Schnäppchen machen. Letztens erst wieder was mitgekriegt, ganz verrückte Nummer. Ihr könnt aber auch dazu beitragen, dass ihr euch selber halt auch nicht die Finger verbrennt. Ihr müsst euch, glaube ich, dann auch teilweise mit den Sachen in der Tiefe ein bisschen mehr beschäftigen. Und das gehört ja für mich fürs Hobby mit dazu. Also ja. Das ist ja das, was ich eigentlich am liebsten mache. Also das Kaufen, das ist ja wie damals in der Disco. Ja? So der Akt besoffen, ja, Digga, weiß ich jetzt nicht. Der ist total ersetzbar. Aber das davor, die Jagd, gucken, auch mal ein Getränk ausgeben, auch mal ein bisschen gut tanzen, die Freundin irgendwie noch mit ins Boot holen. Weißt du, diese ganze Story dahin, das ist ja das, was geil ist. Habe ich gehört. So, und das ist ja auch bei Karten so. Ich liebe es, mich mit Karten auseinanderzusetzen, die Geschichte zu verstehen, mich einzulesen, auch mal einen Film zu gucken, passend zu dem Spieler, der auf der Karte drauf ist. Und dann die Karte zu kaufen, ist dann die logische Schlussfolgerung. Ja? Du weißt, worauf ich hinaus will.
Und der Akt. Auch.
Ja, ja, genau. Und der ist dann eh meistens nicht so geil, weil du bist rappelvoll und du schwitzt eh wie ein Schwein. Aber so,
das am ist nächsten halt so Tag bereust du es.
Oder so. Oder du heiratest. Oder so. Aber die Reise dahin ist ja das Experience. Für mich jetzt. Ja. Und ich liebe das. Ich liebe es, mich da in das Rabbit Hole reinfallen zu lassen und zu verstehen, warum genau diese Karte jetzt so geil ist.
Ja, finde ich, kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Sehr gut. Okay. Kommen wir zu dem nächsten Thema, was auch relativ häufig die letzten Wochen immer wieder auf dem Tisch, eigentlich seit Monaten, eigentlich wissen wir es schon seit Jahren, und zwar geht's um die Machtstruktur.
Der BVB ist mittelklassiger Fußballverein, wolltest du sagen.
Aus Düsseldorf wäre ich da mal ganz, ganz still.
Ui.
Machtstruktur ist sehr hartes Wort, aber in gewisser Art und Weise passt das vielleicht ganz gut. Und zwar geht es um Lizenzen, die ja inzwischen fast ausschließlich alle bei Fanatics bzw. Tops gelandet sind. Jetzt vor kurzem dann auch noch die letzte Lizenz, nämlich WM. Die jetzt zwar noch nicht direkt rübergeht, also FIFA, alles, was mit FIFA zu tun hat, ist ab 2031 dann auch bei Tops zu finden. NFL, NBA brauchen wir ja schon nicht mehr reden, hat sich ja alles schon getan, ja. WWE, all das. Wenn man jetzt mal guckt, ich habe gerade mal nebenbei schnell aufgemacht, was eigentlich überhaupt noch bei Panini an Sport beziehungsweise so groß liegt. Das ist ein Motorsport noch so ein bisschen, NASCAR, Darts, vielleicht noch ganz spannend. Es gibt noch ein paar internationale Fußballligen, glaube ich, wie La Liga. Die liegen auch noch bei Panini. Und WNBA und logischerweise einiges an Popkultur, was Harry Potter und was da alles so dazu gehört. Ein paar Disney-Sachen, die liegen auch noch bei Panini. Der Rest ist tatsächlich heute schon oder eben dann in ein paar wenigen Jahren komplett bei Fanatics Tops gelandet. Ist das gut? Ist das egal? Ist das klar? Auch da kannst du gleich sagen, irgendwann muss man damit loslassen. Ja, auch da passt das ganz gut. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja einen Podcast, um darüber zu reden. Deswegen, ja, wir finden, wird das gut sein? Wird das, ich meine, vielleicht bevor du antwortest, auch mal den Job bewerten. Kannst du ja mal. Wie findest du, hat Panini den Job gemacht in der Vergangenheit und wie macht ihn jetzt aktuell Tops Fanatics?
Oh, schwierige Frage. Ich glaube, wenn du mich als romantischen Sammler fragst, sage ich dir, dass das halt irgendwie blöd ist. Das fühlt sich nicht richtig an, dass Panini irgendwann keine WM-Sticker, EM-Sticker mehr produziert. Es fühlt sich nicht richtig an, dass wir lizenziert Flawless haben, weil wir damit aufgewachsen sind. Mhm. So. Wenn du mich in meinem Beruf fragst, sage ich dir, so funktioniert halt eben die Welt. Und das ist, glaube ich, so etwas, und da wählen wir manchmal den zu einfachen Weg im Hobby, weil wir uns dann hinstellen und dann erstmal gegen Fanatics schmettern und sagen, ja, alles ungerecht und die da oben, die nehmen unsere Jobs weg. Die da oben und die unterjochen uns und das kann jetzt ja nicht sein und jetzt haben die Monopol und das ist alles so ungerecht und dann diktieren die den Markt und aber was soll ich euch sagen, so funktioniert es halt da draußen. Also auch würdigend, dass jetzt nicht jeder einen Beruf hat, der sich da mit der Wirtschaft beschäftigt. So funktioniert das halt nun mal da draußen. Es gibt immer Wachablösungen. Wann habt ihr eure letzte Waschmaschine bei Quelle gekauft? Wie oft fährst du noch ein Praktika und kaufst irgendwie Streu für deine Hasen? Dann bist du das letzte Mal zu Beate Uhse reingegangen und hast dir einen ordentlichen Handschellen gekauft.
Ordentlichen Handschellen, okay.
Ich wollte was anderes sagen, aber weißt du, worauf ich hinaus will? So, warst du letztes Jahr bei Kaufhof und hast dir die Steiffenster angeguckt? All diese Riesen, also es war eine Sache, also überall, wenn es einen Kaufhof gab,
ich weiß,
ja, gab es da halt immer diese Steifschaufenster.
Schwarz, habe ich doch gerade gefordert, wie du von Beate Uhse zu...
Das ja, war das war, weil, vielleicht habe ich letztens einen Vortrag gehalten, der genau diese Sachen umklammert hat. Das waren alles damals Riesen, die davon überzeugt waren, dass sie niemals sterben werden. Und sie haben aber versäumt, sich halt absolut weiterzuentwickeln. Und das sehen wir, glaube ich, bei Panini. Die haben viel zu spät angefangen mit ihrem Blockchain-Thema, zum Beispiel. Die haben viel zu spät angefangen oder nie wirklich angefangen, was gegen Kopier- oder gegen Fälschungsschutz zu übernehmen oder Experience, wie man auch dann die Fanbase wirklich an sich bindet. Es war am Ende eine Ausgabe von Produkten. Und das ist halt sehr schade. Und ich glaube, wenn du dich als Unternehmen versäumst, sich weiterzuentwickeln, dann wirst du irgendwann abgelöst. Weil dafür wird der Markt einfach sorgen. Und bei Fanatics war es ein sehr, sehr logischer nächster Schritt, weil sie haben die ganzen Lizenzen gehabt, sie haben die Kontakte gehabt.
Ja.
Und jetzt liegt es aber am Hobby. Und da sind wir ja irgendwie auch dran, mal mehr und mal weniger, auch dann im Gespräch dann mit diversen Leuten, denen vielleicht aufzuzeigen, wie man gewisse Dinge aus dem Hobby heraus auch anders machen könnte. Es geht nicht darum, irgendwie das Kerngeschäft zu verändern, aber welchen Mehrwert kann man vielleicht auch bieten? Und ich glaube, wenn wir diese Emotionalität einfach jetzt mal wegnehmen, die halt darin begründet liegt, dass alle, die meisten mit Panini-Produkten groß geworden sind, Topps Fanatics macht viel, viel mehr gerade fürs Hobby. Und das, klar ist das Geld getrieben, aber darum geht's. Das ist keine karikative Einrichtung, die Nummer da. Aber guckt euch mal an, was sie für den Draft gemacht haben, was sie dafür gesorgt haben. Es werden Karten auf der Bühne unterschrieben. Ne? Es gibt diese Conference und auch die kann man auch belächeln und man kann sagen, das ist alles gestaged und das ist alles Marketing. Und die können auch jetzt sagen, oh, Markus und Alex, Stream of Warped, auch die machen gerade Marketing-Sprechen, das machen wir nicht, könnt ihr euch drauf verlassen. Aber diese Einblicke gab es doch bei Panini nie. Es gab nie eine Konferenz, wo Leute eingeladen worden sind. So, es wird einfach gemacht. So, und die Events, die es jetzt gibt, diese Pop-Up-Stores, die es gibt. Ich glaube, man muss sich da einfach ein bisschen mehr drauf einlassen und man muss vor allen Dingen auch eine vernünftige Ebene der Kritik finden im Hobby, Sachen zu transportieren. Weil wenn ihr euch einfach dahin stellt und rumpöbelt, das perlt einfach an den Leuten ab. So, das ist genauso, wie wir letztens hier so einen Experten hatten, der total unfundierte Kritik ins Universum rausgeknallt hat. Markus sei zu weit vom Hobby entfernt. Und ich sei ein Meister der Selbstdarstellung. Ja, Bruder, was erwartest du? Wir streamen zweimal die Woche. Das hat immer was mit Selbstdarstellung zu tun. Also sei mir mal nicht böse. So, Markus hat einfach private. Und was er auch geschrieben hat, ja, und der eine ist ja auch immer krank. Also auf die Gesundheit von Personen zu gehen, starke Leistung. Aber wir können gerne mal ein Bier zusammen trinken gehen und dann vor die Tür. Aber das sind natürlich so Sachen, wo ich ganz ehrlich sagen muss. Und das ist am Hobby auch so, wenn man einfach nur rumpöbelt, dann hört man dir halt nicht zu. Du musst auch Argumente bringen und auch Verbesserungsvorschläge. Und ich glaube, dass wir gerade an dem Punkt sind, an dem wir das jetzt vielleicht langsam mal lancieren, in Richtung Tops und Fanatics. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, es tut mir auch verdammt leid. Aber ich glaube, dass sie auf einem guten Weg sind. Ich hoffe, dass sie sich dem Hobby noch ein bisschen mehr öffnen, also der Community noch ein bisschen mehr öffnen und einfach anfangen, die geilen 90er-Designs zurückzubringen. Und dann sind wir alle wieder Freunde.
Ja. Ich wollte gerade nämlich sagen, so was sind so Dinge, was noch ad hoc, wo du gerade irgendwie raushauen kannst. Das wären auch so zwei, drei Dinge, die mir eingefallen sind. Was mir noch einfällt, zu Dingen, was sie auch bewegt haben, was vielleicht unbewusst oder der eine oder andere, vielleicht hat es auch auf dem Schirm gehabt, aber kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Es gibt ja inzwischen sehr immer mehr Stores, die aufmachen in Deutschland. Also Dennis the Ripper, A Hall of Collect, ne, hieß der, glaube ich, der Laden, der jetzt aufgemacht hat. Die wir schon hatten, Berlin, Underpaid ist jetzt, die Schlechten machen zu. Jetzt keine Namen nennen, aber ihr wisst alle, von wem wir reden. Aber es machen immer mehr Shops auf und das wird auch damit zusammenhängen, weil Fanatics sagt, hier, wenn ihr unsere Produkte wollt, wenn ihr da irgendwie Breaks machen wollt, und dann müsst ihr halt auch was bieten. Und dazu gehört nun mal auch ein Shop. Und das wird auch mit ein Grund sein, warum es gerade immer mehr Shops gibt und Möglichkeiten für uns als Endkunden hinzugehen, bei Trade Nights mitzumachen, Tops Rip Nights, einkaufen zu gehen, bei Breaks mitzumachen und so weiter und so fort. Also auch das ist ein positiver Effekt, den man
total,
der, wo viele gesagt haben, oh, du wirst unter Druck gesetzt, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich kein Verkäufer mehr bin und gar nicht was weiß, was da in der Zusammenarbeit zwischen den Händlern und Fanatics oder Tops stattfindet. Mhm. Aber als Endkunde kann ich sagen, das ist ein positiver Effekt, den wir dadurch auf jeden Fall sehen, unter anderem.
Total. Das ist doch mega. Das ist doch mega, dass die Läden aufmachen und dann ist dann aber auch da immer ein ernst gemeinter persönlicher Wunsch. Und das verstehen ja dann auch mal dann viele als Kritik. Die Shops müssen halt jetzt gucken, dass sie dann auch diesen Mehrwert liefern, dass sie die Zeit überdauern können. Weil ich glaube, dass die Zeit, ich habe einen Laden und ich gebe Sealed-Ware aus, das klappt jetzt schon nicht mehr so gut. Ich habe heute von jemandem gehört, der heute bei Devin Adams war, Vermont. Es war wohl gähnende Leere an einem Feiertag.
Okay.
Ja, genau, okay. Und das ist es halt. Es reicht halt nicht, dass du vielleicht 10% über dem Marktpreis bist und dann einfach nur wächst irgendwie raushaust. Das funktioniert nicht. Du musst einen Mehrwert bieten. Und das ist wirklich mein Wunsch an alle. Und so ein Dennis, der macht das super da in seinem Laden. Die Jungs in Langenfeld machen das ja auch hervorragend. Und ich glaube, da muss man sich auch immer weiterentwickeln und überlegen, was mache ich? Mache ich meine Trade Night? Habe ich einen guten Social Media Auftritt? Das ist ja auch bei vielen ja Kraut und Rüben. Also jetzt mal ehrlich. Das ist ja gruselig teilweise. So auch daran arbeiten und gucken, dass das ein cooles Experience ist. Dass die Leute Bock haben, bei dir im Laden rumzuhängen. Das ist so, so wichtig. Und das ist eine Bold Prediction. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Fanatics irgendwann, wenn sie halt auch ihre Präsenz hier in Europa aufbauen und ausbauen, auch die Stores mal besichtigen. Und es auch da irgendwann mal heißt, boah, Sportsfreund, an deinem Store muss auch noch mal ein bisschen arbeiten. Mhm. Und auch da bilde ich gerne die Analogie wieder zu dem ganzen Uhren-Game. Da verlieren Rolex-Konzessionäre ihre Konzession, weil der Service scheiße ist. Weil man dir kein Getränk angeboten hat. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es gibt von Rolex ein Protokoll, was du durchzuarbeiten hast, wenn ein neuer Kunde in deine Boutique kommt. Das ist Rolex verdammt wichtig.
Alex hat nicht nur einen Trading Card Simulator, sondern auch einen Uhren Simulator aufgemacht. Jetzt hat gerade
allerdings aufgemacht. Nee, ich bin da leider sehr tief drin. Aber was ich damit sagen will, dass ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Zukunft irgendwann kommen wird.
Ja,
also wir werden mehr Läden haben und dann irgendwann wird es da eine Konsolidierung geben und Fanatics wird da sehr, sehr genau drauf gucken, wer die flackernde F-Fahne an der Tür hat und wie diese Person, nee, du lachst, aber wie vertritt diese Person, wie vertritt der der Laden die Marke Fanatics oder Tops? Und das wird super entscheidend sein.
Ja, das glaube ich auch.
Da wäre der zum Beispiel im Raum Frankfurt eh rausgeflogen, von daher hat das einfach im Vorfeld auch ganz smart gemacht. Sorry.
Nein, aber genau, also ohne, wie du sagst, ohne das zu wissen, aber ich kann es mir auch vorstellen, was ich dann wichtig fände und wahrscheinlich hoffentlich dann auch gemacht wird, ist der Support von deren Seite, ne? Passende Schulungen, Material zur Verfügung stellen. Total. Einfach, dass du auch ein bisschen, weil es sind ja auch viele, die mutig sind, einen Schritt nehmen in die Selbstständigkeit, vielleicht auch logischerweise ein gewisses Risiko eingehen, ein größeres oder ein kleineres, je nachdem, welche Voraussetzungen man hat, aber da dann auch jemanden zu haben, okay, du bist mutig, ich unterstütze dich, so dass es so eine gute Zusammenarbeit ist, das glaube ich, würde ich mir wünschen und da kann ich mir auch vorstellen, dass das in so einem professionellen, großen Unternehmen auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise stattfindet. Ja, das auf jeden Fall. Du hast eben Blockchain angesprochen, ich hatte mir das mal als Frage aufgeschrieben, weil ich es gar nicht weiß, vielleicht weißt du es, kann man weiterhin Panini Blockchain-Produkte mit den Lizenzen kaufen?
Das wird wahrscheinlich irgendwann auch ausfaden. Also aktuell kriegst du die Sachen halt noch mit Lizenz.
Ja.
Aber das wird auch irgendwann.
Also auch NBA-Produkte mit Lizenz, neue.
Ich bin in der Lizenzfrage nicht so drin bei Panini. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass du über dass du die NFTs auch über OpenSea handeln kannst. Das war schon ganz wichtig, diese Bridge. Also vorher war ja Panini Blockchain ein abgeschlossenes Ökosystem auf der App oder über deinen Desktop, dass du die Sachen auch auf dem NFT-Markt handeln kannst. Aber ich glaube, man hätte das deutlich früher machen müssen. Ne? Also deutlich mehr verweben. Und das ist auch etwas, was Tops ja auch mal versucht hat und hat es dann, glaube ich, nicht mehr so in der Konsequenz durchgezogen, weil man sich dann vielleicht auch so ein bisschen Panini hat ergeben. Ich könnte mir vorstellen, dass Tops da auch wieder irgendwas plant und was vorhat, da auch auf den digitalen Markt wieder vorzustoßen, weil es ja auch einfach maximal smart ist, wenn wir uns mal in die Augen blicken. Ne? Ich meine, so ein Spino hat uns ja erzählt, der hat seine Karten auf dem ganzen Planeten Erde irgendwie verteilt in irgendwelchen Vaults und Schließfächern und hast du nicht gesehen. Und dann hast du dann die Fotos auf dem Handy, dann kannst du auch lieber irgendwie ein NFT von der Karte auf deinem Handy haben. Dann ist, glaube ich, so dieses Besitzgefühl, Eigentumsgefühl nochmal ein bisschen was anderes, als sich dann einfach in deiner iPhone-Foto-Roll ein Foto anzugucken.
Ja, das stimmt. Also ich habe gerade auf der Seite geguckt, das tatsächlich war ja auch zu erwarten, die neuen Produkte, die du dort bekommst, sind auch logischerweise die, die nur eine Lizenz haben, wie bei normalen Karten, La Liga, NASCAR, was wir eben schon mal angesprochen haben. Also du kriegst jetzt keine neuen NBA-Karten. Du kannst natürlich die alten noch handeln, aber neue wirst du auch dort aktuell nicht mehr ziehen können. Da bin ich gespannt, ob bei Fanatics da irgendwas digital kommt. Kannst du dir das vorstellen?
Es muss kommen. Also das ist der nächste Schritt, der kommen muss. Wenn ich Produktentwickler wäre, stellt mich ein, ich hab Bock. Ich meine, nimm das mal so eine Royalty-Karte von Tops. Die Dinger sind eh komplett dick. Da mach halt einen NFC-Chip da rein, den du scannen kannst. Und dann kannst du halt entscheiden, ob du das NFT einlösen willst oder halt eben nicht. Ne? Das wird dann nochmal was Markt- oder Value-Leverage mit der Karte zu tun. Ist die Karte eingelöst oder halt eben nicht? Könnte ein ganz interessantes Gimmick sein. Und wenn du dann das NFT eingelöst hast, hast du dann die Möglichkeit, im Fanatic Store den passenden Bilderrahmen vielleicht dafür zu kaufen. Um das Thema Showcasing auch wieder auf die nächste Ebene zu heben. Mhm. Ihr habt es jetzt hier zuerst gehört. Sollte Fanatics das machen und ich werde über Nacht verschwinden, wisst ihr warum. Das fände ich halt maximal logisch. Ich habe auch schon War to Rare das gesagt. Ich so, mach das. Schwierig, weil du musst super viele Prüfungen bestehen, wenn du Elektronik dann nach Europa einführen willst. Anderes Thema. Aber das muss es doch sein. Der nächste Schritt in Sachen Showcasen. Wie geil ist es denn? Du ziehst da eine Royalty Cat von den New York Knicks. So, dein feuchter Traum aktuell. So. Und ich glaube schon, dass du dann jemand wärst, der sagt, pass auf, ich löse dann das NFT aber ein und hab die Chance, das irgendwie auf dem Bilderrahmen zu showcasen, weil wir hatten letztens bei dir auch das Gespräch, was packst du da an Deko hin in dein Regal?
Ja.
Und hast dann nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, weißt du was, ich verkaufe die Karte, aber das NFT, das bleibt bei mir und deswegen ist die Karte irgendwie x weniger wert. Fiktives Beispiel. So, mega geiles Ökosystem. Das müssen wir doch machen. Das wäre so smart. Und was das ganze Thema Fälschungsschutz. Du kannst ja trotzdem auf einer Messe dein Handy an die Karte dran halten und sehen, das ist eine echte Karte. Und diese Chips sind jetzt auch nicht wirklich groß. Die tragt ihr alle in euch. Spaß, ich wollte gerade die Aluhutträger ein bisschen schwingen. Aber sowas, das muss doch der nächste logische Schritt sein.
Das wäre schon geil. Absolut.
Wann war unser nächstes Meeting mit den Jungs? Morgen? Ich habe da eine Idee. Hört mir kurz zu.
Warte nochmal zwei, drei.
Wait.
Ja. Um das Thema abzuschließen, vielleicht noch ein kleiner Tipp, weil ich die Doku echt spannend fand, um nochmal Panini zu erwähnen. Es gab bei Kicker eine Doku Inside Panini vom Sticker zur Erinnerung. Die geht so 13 Minuten. Da hat man so einen Einblick bekommen, wie so einmal Panini aussieht. Also es ist wirklich so ein Lagerhallen-Style. So könnte Opel sein, irgendwie in Rüsselsheim. So. Also nichts Hochmodernes, sondern man merkt, dass das ein sehr traditionelles Unternehmen ist. Also zumindest habe ich das so wahrgenommen jetzt in diesen 13 Minuten fast. Und da geht es überwiegend vor allem um Sticker, aber ich glaube, man kann sich so ein bisschen dadurch vorstellen, wie das auch bei unseren Sammelkarten, Trading Cards irgendwie so abläuft. Fand ich sehr, sehr spannend. Hast du die gesehen, die Doku?
Habe ich gesehen. Ich gucke auch heute Abend im Stream Inside Leaf. Es gibt nämlich witzigerweise jemanden, der von Leaf eingeladen worden ist, um die Produktion zu besuchen.
Ah, okay.
Auf YouTube? YouTube, ja.
Okay.
Kannst du dir jetzt angucken oder einfach heute Abend mal deinen Hintern in meinen Stream bewegen? Würde dir Letzteres empfehlen. Aber natürlich, wie du willst, du bist ja ein viel beschäftigter Mann. Da kommt man mal bei Leaf reingucken. Das finde ich, ich habe es mir nicht angeguckt, ich gucke mir die Sachen da nie an. Laufe immer Gefahr, dass das Video dann total langweilig ist und Leute mir schreiben, ey, können wir direkt irgendwie zocken? Und dann, das ist dann das Risiko. Aber es war einer auch bei Leaf unterwegs in der Produktion.
Mhm. Spannend. Gucke ich mir an. Abschließend, wir sind nämlich schon fast wieder 45 Minuten wieder am Start und eigentlich haben wir gesagt, wir wollen das nicht zu lang machen, aber um es ganz kurz zu machen, also ich weiß, dass es schwierig ist bei dem Thema, das Thema Preise, wir haben ja irgendwie logischerweise jetzt auch aktuell wieder thematisiert, wir haben den stärksten Umsatz momentan, den wir haben auf dem Zweitmarkt, den wir jemals hatten, also der Markt brennt momentan im Hobby und es ist unfassbar und du hast es ja auch gesagt, das sind ja auch überwiegend auch mal Einzelkarten, die da mit reinspielen. Ne? Jetzt hatten wir Wemby, 5,11 Millionen. Dann ist da mal eine Otani mit drin, da mal eine Jordan mit drin. Ich sag bewusst auch nochmal Jordan, weil, was ich in der kurzen Diskussion mit dir kurz mal ansprechen würde, ist das Thema Hype dieser Karten zwischen Vintage und modernen Karten. Also, wenn man moderne Karten und Vintage-Karten mal gegenüberstellt, wie was ist langfristig stärker? Ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Moderner Hype oder historische Seltenheit?
Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Deswegen stellst du sie mir natürlich, du kleiner Rabauke. ich hätte immer gesagt, Vintage, also Vintage, was für uns jetzt gerade Vintage ist, das wird in 50 Jahren nochmal was anderes sein, wird eigentlich die Zeit immer überdauern und ist so ein bisschen der gleitende Durchschnitt durch den Markt, Kartenmarkt, was, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt ist. Während Corona ist ja dann auch Vintage komplett explodiert, aber hat einen deutlich größeren Rücksetzer gehabt als die modernen Karten und dümpelt da jetzt nicht, aber hat, glaube ich, jetzt irgendwie ein faires Preisniveau gerade. Deswegen gucke ich auch gerade mehr nach Vintage zum Beispiel, weil ich der Meinung bin, dass diverse Karten unterbewertet sind, gemessen an ihrer historischen Bedeutung. Jetzt komm ich aber zu dem Punkt, dass ja die Frage ist, was ist da die historische Bedeutung und hält sich diese historische Bedeutung über die Jahrzehnte? Denn diese Frage stelle ich auch immer sehr provokant. Warum sammelst du Karten von Männern, die du nie hast selber spielen sehen, die schon seit 50 Jahren tot sind? Und ja, das ist fair, aber ich spüre gerade einfach eine Begeisterung. Aber kann diese Begeisterung noch ein, zwei Generationen überdauern? Oder ist dann die dann sammelnde Generation viel zu weit von einem Jackie Robinson entfernt? So. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Das hatten wir nämlich auch letztens mit jemandem. Wir hatten das Glück gehabt, dass wir mit einem MJ aufgewachsen sind, mit einem Kobe, mit einem Shaq, später mit einem Cristiano, mit einem Messi, Klinsmann, Ballack. Diese ganzen alten Legenden. Das waren unsere Stars. Aber die Kinder, die jetzt ins Hobby reinkommen, die wachsen mit einem Lamin auf. Die haben CR7 noch nie live richtig spielen sehen in seiner Prime. Die kennen Ronaldo irgendwie unter den Palmen Saudi-Arabien ein bisschen kicken. Jetzt vielleicht bei der WM, aber danach ist auch dieses Kapitel ja abgeschlossen. Also ich glaube, man muss dann auch einfach würdigen, dass jede Generation ihre Goats hat und ihre Legenden einfach hat. Und deswegen ist es, glaube ich, schwer zu sagen, ob in 50 Jahren ein Wemby, vielleicht gewinnt er jetzt noch 5 Ringe, wird er immer billiger sein als ein MJ. Glaube ich nicht. Also kann ich dir gerade nicht so beantworten. Weil wir, glaube ich, im Hobby auch immer sehr stark im Hier und Jetzt halt leben und ein bisschen versäumen, nach hinten und nach vorne zu gucken. Weil ich habe mich letztens, mit Enno habe ich, glaube ich, darüber gesprochen, da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert, das ist immer ein Thema für eine andere Folge, weil jetzt, wenn wir eine Stunde drüber philosophieren, wie offen sind wir eigentlich so im Sportkarten-Hobby? Müssen wir nicht jetzt beantworten, werden wir auch nicht jetzt beantworten, könnt ihr mal selber für euch beantworten.
Offen inwiefern?
Wie open-minded sind wir? Open-minded in der Hinsicht, es kommt jetzt ein 16-Jähriger zum klassischen OG-Basketballsammler aus den 90ern. Ohne Wertung jetzt. Einfach nur diese Situation habe ich in Frankfurt mitgekriegt. Da wird dann der junge Sammler gefragt, ja, was sammelst du denn so? Natürlich sagt er Lamin. Natürlich sagt er Lamin. Natürlich sagt er Wemby. Natürlich sagt er Shay. Keine Ahnung. Und in Frankfurt hat der Sammler dann so gesagt, ja, da musst du mal bei mir reingucken, dann siehst du mal die richtigen Stars oder die richtigen Karten. Nee, warum? Warum müssen wir denn den Jungen gegen den Kopf stoßen? Der kennt die doch gar nicht. Und das meine ich mit, wie offen sind wir wirklich im Hobby? Und das ist eine Frage, die können wir vielleicht ja mal mitnehmen zum nächsten Podcast, weil die Antwort ist da gar nicht so einfach, weil ich glaube, wir würdigen dann auch nicht genügend, dass diese Generation ja mit diesen Spielern groß wird, dass das ihre Stars sind und wir vielleicht auch hier und da ein bisschen arrogant sagen, ja, ist ja kein echter Sammler, wenn er Lamin sammelt. Hm. Ja. Ich hatte diese Momente ja auch schon gehabt, dass ich auf Trade Nights von Leuten belächelt worden bin, weil ich vor allem ja Lamin gesammelt habe. Ja, du bist ja auch so ein Hype-Sammler. Dann habe ich mich immer gerechtfertigt. Ich so, nee, ich habe ja die anderen habe ich ja zu Hause. Ja. Ich so, nee, wirklich. Und das fand ich halt schade.
Ja.
Das geben wir euch mal mit.
Finde ich ein guter Point, gutes Thema. Nehmen wir mit, auf jeden Fall. Vielleicht noch ganz kurz, um das mal so ein bisschen Verhältnis zu setzen.
Ja.
Weil ich gerade da die ganze Zeit drüber nachdenke, ob in unser oder im zukünftigen Zeitalter, ob die Karten, die Jordans dieser Welt, ich meine, was Honus Wagner, habe ich gerade mal geguckt, ist ja 1904. Ist jetzt natürlich auch noch eine besondere Karte. Die Rocky Graziano, die Boxkarte, über die wir gesprochen haben, 1948. Also ich glaube, wenn man über welchen Wert die in jetzt so im Bauch, ne, Bauch oder beziehungsweise einmal spontan laut gedacht, ich glaube, dass das schon auch in 50, 60 Jahren noch seinen Wert hat. Also auch eine Jordan.
Weil die aber, ja. Also eine Rocky ja, eine Honus Wagner auch. Jordan, also die klar, die werden irgendwie ihren Wert haben. Aber wird halt eine Wemby Silver Prism mit dem, weiß nicht, welchen Pop-County gerade hat. Mehr Einwohner als
Saarland.
Bitburg. Ich wollte jetzt mal was anderes sagen. Also das ist immer die Frage, ne? Du hast immer Angebot und Nachfrage, Rarity und ich finde das spannend. Also lass uns da vielleicht mal eine Folge machen, wo wir auch wirklich mal auf Pop-Counts ein bisschen mehr eingehen und auch mal veranschaulichen, wie oft gibt es die Karte. Weil so ein Honus Wagner, und da musst du auch, glaube ich, so ein bisschen würdigen, Markus, in welcher Budgetregion bist du da unterwegs?
In deiner.
Alex, das ist kompletter Schwach. Eine Honus Wagner kann ich mir auch nicht leisten. Es sei denn, du verkaufst dein Bernsteinzimmer und wir machen halbe. Aber da sind ja Karten, die haben ja exorbitant reiche Sammler. Die sind exorbitant selten und das ist, glaube ich, eine ganz eigene Kategorie. Aber man kann ja mal so diese klassischen Rookie-Karten nehmen, Fleer, Silver Prisms und hast du nicht gesehen. Also zum Beispiel. Ich glaube, da muss man dann mal ein bisschen mehr bisschen mehr reingucken. Ich möchte trotzdem aber auch noch ein Thema sagen, was habe ich letztens auch irgendwie so mitgekriegt am Rande. Ja, wir und auch andere Podcasts neigen dazu, halt immer über teure Karten zu sprechen in ihren Folgen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich absolut nachvollziehen kann, weil es halt immer über teure Karten getriggert wird, weil es halt eben die News sind. So, und wir haben auch andere Formate wie Battle of Cards, wo wir nicht über die teuren Karten sprechen. Nur ihr müsst halt auch uns ein Stück weit verstehen, bei den Günstigkarten oder günstigeren Karten, wo fangen wir an und wo hören wir dann auf? Und das will ich euch einfach nochmal mitgeben. Also ich freue mich über jede Karte, die ihr uns, mir schickt, oder ich freue mich über jede Story, die ich sehe, und wir reden da auch gerne. Und wir können auch gerne wieder einführen, wenn ihr Bock habt. Auch das schreibt uns, wollt ihr wieder mal reinkommen am Dienstag und wollt ihr uns eure Sammlung zeigen? Das haben wir ja auch mal eine Zeit lang gemacht, als ich da im Anzug in deinem Kinderzimmer daneben dir saß, ne? Viel zu eng und viel zu nah.
Ich meine,
das können wir gerne, das können wir auch gerne wieder machen. Das fände ich auch cool und wichtig. Aber versteht uns so ein bisschen. Wir versuchen nicht, diesen Investment-Talk zu machen und zu sagen, wo ihr euer Geld reinfeuern sollt. Das würden wir auch nicht tun. Aber versteht uns so ein bisschen, dass das halt eben die News sind, die durch die Presse gehen. Und wir versuchen es dann so ein bisschen einzuordnen und zu erklären und, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, weil ich habe das letztens gelesen und fand das so ein bisschen schade, weil ich anmaße, dass wir schon versuchen, dass das sich gut die Waage hält, aber auch da nochmal ein Plädoyer für diese Karten.
Ja, also ich würde da gerne noch ergänzen, einmal, dass du hast gesagt, ne, im Dienstag oder Battle of Cards, dafür haben wir auch übrigens das Hobby-Podcast, wo es genau um euch geht und da geht es, habe ich ja am Anfang gesagt, nicht darum, ob ihr die teuerste, sondern da geht es um eure Sammlung, wie ihr zu eurer Sammlung gekommen seid, warum ist es eure Sammlung. Und genau das sind so Dinge. Und fand ich auch irgendwie, das hat sich irgendwann mal so eingebürgert, dass wir eben das Hobby, dem Hobby-Talk, wo es eben, wo du sagst, viel auch um logischerweise um eben diese Karten gibt, die dann auch einen gewissen Wert haben, die Good Story. Da geht es dann meistens nicht nur um die teuren Karten, sondern da versucht man dann irgendwie auch so einfach emotionale Dinge aufzubauen, wo es dann nicht immer nur um die teuren Karten gibt. Also ich glaube, wir versuchen es auch im Hobby-Talk, selbst wenn es da um viele Karten gibt, immer auch so ein bisschen die andere Seite mit reinzubringen. Oder die andere Seite klingt jetzt blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Deswegen danke,
das dass du uns
ansprichst. Ja. Bin ich gut.
Gerne.
Sehr schön. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit und deine Spontanität. Das war heute sehr spontan, auf jeden Fall, die Aufnahme. Vor allen Dingen, weil ich die Uhrzeit ein bisschen verpeilt habe. Aber es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Eine sehr wertvolle Stunde, die wir jetzt gefüllt haben, zumindest für mich.
Ja.
Und hoffe auch für euch da draußen. Und ja, dann viel Spaß mit der Folge. Ihr wisst, wenn es euch gefällt, freuen wir uns sehr über Bewertungen und gerne teilen. Hilft uns auf jeden Fall. Alex, vielen, vielen Dank.
Danke, Markus. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.